Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Liane Bettnarz, die Publizistin, schreibt viele Bücher und unter anderem für den Berliner Tagesspiegel. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Tag.
Und Frau Bettnarz, Sie haben heute einen Rekord aufgestellt, würde ich behaupten.
Ja.
Im Rahmen unserer Sendung habe ich noch nie eine E-Mail um 7.02 Uhr morgens bekommen, wo es schon um die Themen unserer heutigen Sendung ging. Wir fangen früh an zu arbeiten, aber nicht so früh. Was war da los? Wo waren Sie?
Ich komme aus Hamburg und hatte dementsprechend einen frühen Zug eingeplant und wurde dann sogar früher wach als eigentlich geplant. Und dann dachte ich, dann fange ich schon mal an, die Sendung vorzubereiten.
Sehr gut. Wir haben dann direkt darauf aufgebaut. Wir haben viel vorbereitet, wollen über die CDU sprechen, über die SPD. Da ist ja viel passiert in dieser Woche. Auch über Meinungsvielfalt. Bei uns von Frau Bettnarz. Das war natürlich eine Woche, die für die beiden großen Parteien in der GroKo, für SPD und CDU, jetzt weniger optimal gelaufen sind. Vor allem für die beiden Vorsitzenden nicht. Andrea Nahles hat das Problem, dass sie sich wieder wählen lassen will zur Fraktionsvorsitzenden. Schneller als gedacht, viel Gegenwind. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Problem, dass sie immer noch nicht so richtig weiß, wie sie umgehen soll mit diesem YouTube und diesem Internet. Wer ist denn eigentlich tiefer von beiden im Schlamassel?
Also aktuell, glaube ich, kann man schon sagen, dass Frau Nahles tiefer im Schlamassel steckt. Also da geht es ja jetzt wirklich ganz konkret darum, ob sie den Fraktionsvorsitz behält. Und daran gekoppelt, sagt sie ja selbst, ist auch de facto der Parteivorsitz. Bei Kramp-Karrenbauer haben wir dieses Stadium noch nicht. Sie ist ja auch erst seit Dezember im Amt. Aber man sieht schon, dass sich, und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen, wenn mal so ein negativer Eindruck irgendwie entstanden ist, der perpetuiert sich. Und das ist bei Nahles auch so. Und ich glaube, da muss so jemand schon irgendwie versuchen, eine neue, starke Gegenerzählung zu entwickeln, sich auch selbst anders aufstellen. Und das machen beide nicht. Deshalb, glaube ich, wird das bei beiden wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
Bei beiden nicht gut ausgehen würde ja auch bedeuten, es gibt keine große Koalition mehr.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also angenommen, Nahles wird jetzt abgewählt. Natürlich hat die SPD zu Recht auch Panik. Sie ist ja nun auch wirklich zerrieben worden in dieser großen Koalition, obwohl sie ja tatsächlich ganz gute Dinge auf den Weg gebracht hat.
Das große Dilemma der Partei.
Ja, aber sie bekommt das irgendwie nicht verkauft. Und aber die Frage ist natürlich, ob dann nicht doch die SPD sich im letzten Moment überlegt, wenn sie jetzt die GroKo platzen lässt, hilft ihr das wirklich? Also dann, das wirkt natürlich wie eine Flucht. Und einfach alles hinzuwerfen, kommt eigentlich bei Leuten auch nicht unbedingt gut an. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher. Und wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, angenommen, es gäbe jetzt Neuwahlen, hat die SPD keine Option. Es gibt keine Mehrheit für Rot-Grün, es sei denn, oder Grün-Rot hier eher. Nicht mal jetzt im Verbund mit der Linkspartei, also sprich, kann vielleicht so ein bisschen auch dieser Lindner-Effekt letztlich drohen. Man will nicht regieren und sagt dann noch weiter ab.
Aber die SPD ist ja, glaube ich, schon auf der Suche oder auf der Flucht in die Opposition. Die wollten ja schon vor anderthalb Jahren nicht, während hingegen ja die CDU eigentlich schon den Selbstanspruch hat, regieren zu wollen. Und auch natürlich nach den langen Merkel-Jahren immer noch nicht so richtig herausgefunden hat, wie sie eigentlich auch mit dieser neuen Parteivorsitzenden umgehen soll. Also wir haben jetzt über Nahles und die SPD gesprochen, aber ist nicht Annegret Kramp-Karrenbauer auch in dieser Woche schon relativ offensichtlich und offen kritisiert worden? Auch mit der Frage, kann sie es eigentlich?
Ja, das ist sie und vor allem, man sieht es ja daran, dass sie ja eigentlich, gut, Merkel hat sie dann irgendwann unterstützt, aber de facto ist sie ja wirklich kaum jemand Nennenswertes zur Seite gesprungen. Und ich persönlich sehe sie schon länger sehr kritisch. Ich habe schon vor einem halben Jahr im Tagesspiegel sehr kritisch über ihre Äußerung zur Ehe für alle geschrieben, sie lehnt die Ehe für alle ab, weil sie das mit Polygamie letztlich oder fürchtet, es könnte das Tor für Inzest und Polygamie öffnen. Irgendwie, also was mir bei ihr fehlt, ich sehe keinen großen programmatischen Entwurf, keinen wirklichen Weitblick. Man hat das Gefühl, sie reagiert konkret auf Dinge, aber es gibt da keinen großen Entwurf. Das konnte man ja auch im Europawahlkampf sehen. Dann agiert sie äußerst ungeschickt, auch ausgerechnet als Saarländerin in den deutsch-französischen Beziehungen. Man muss natürlich als Union diese Vorstellung von Macron, auch europäische Sozialpolitik, all diese Dinge, muss man ja nicht mitgehen. Aber dann im gleichen Moment zu sagen, man sei eigentlich dagegen, dass das Europäische Parlament seinen Sitz, also einen der beiden Sitze weiter in Straßburg hat. Das ist diplomatisch derart plump, dass ich mich dann schon frage, wie denkt diese Frau oder denkt sie überhaupt sehr weit? Also es wirkt nicht so und sie wirkt auch über die Partei hinaus eigentlich nicht sonderlich charismatisch. Das sieht man an den Umfragewerten. 70% der Deutschen können sich nicht vorstellen, dass sie Kanzlerin wird. Also ich sehe nicht, wie sie da wirklich rauskommen will.
Kann man dann sagen, die große Gewinnerin dieser Woche ist Angela Merkel? in Harvard gefeiert, bei den Europawahlen wirklich nicht dabei gewesen und ohne sie ist die CDU ziemlich abgeschmiert?
Also ich glaube, man sieht jetzt schon retrospektiv, dass Merkel doch ein besonderes Format hat, gar keine Frage. Und ich persönlich sehe da auch ein deutliches Gefälle in gewisser Weise, was Weitblick auch angeht im Vergleich zu Kramp-Karrenbauer. Auf der anderen Seite darf man Merkel natürlich jetzt auch nicht verklären. Also so dezidiert, wie sie jetzt spricht, hat sie während ihrer Amtszeit auch nicht gesprochen. Sie hat erstmalig jetzt in Harvard ihre Ostbiografie thematisiert. Das hat sie vorher auch nicht so deutlich gemacht. Und im Grunde als jemand, der weiß, dass er in 2 Jahren abtritt, hat man auch nicht mehr so viel zu verlieren.
Wir haben gerade schon die schwierige Woche von Annegret Kramp-Karrenbauer angedeutet und sie war natürlich vor allem schwierig wegen der Europawahl, aber viel schwieriger deswegen.
Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein?
So, die CDU ist die schlechte Verliererin, das war noch die bessere Kritik. Zensur ist da gewollt, das war die deutlichere Kritik. Sie selbst haben auch gesagt, so kann die CDU nicht damit umgehen, wenn ihr einfach ein Video nicht passt. Rezo ist gemeint. Sie haben aber auch gesagt, in dem Video an und für sich findet schon Desinformation statt. Also muss man doch die Frage stellen, braucht es neue Regeln?
Ja, also das ist ein sehr, wenn man so will, neues Terrain. Man muss genau hinschauen. Also in der Tat, es gab Desinformationen in diesem Video. Unter anderem wurde behauptet, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das stimmt so nicht. Das ist durch diverse Faktenchecks auch widerlegt worden. Und dann ist die weitergehende Frage, muss es Regeln geben? Gibt es Regeln? So, da fällt dann schon bei Frau Kramp-Karrenbauer auf, dass sie uninformiert ist. Wir sprechen hier über YouTube. Da geht es also um die Frage, ist das ein rundfunkähnliches Konstrukt? Also das ist völlig anders als Zeitungsredaktion, die viel liberaler sind. Da gelten nicht die strengen Regeln auch des Rundfunkstaatsvertrages. Und dann muss man 2 Ebenen unterscheiden. Also zum einen ist die Frage, es ist wohl so nach herrschender Meinung, dass auch YouTuber prinzipiell nach Rundfunkrecht auch zu beurteilen sind. Und das bedeutet zum Beispiel, sie dürfen nicht unzulässige politische Werbung einfach so schalten. Dann kann man sich überlegen, wie kann man dem vorbeugen. Dann sollte man aber andererseits auch vorsichtig sein. Also wenn jetzt ein YouTuber sich politisch kritisch äußert, ist das jetzt nicht per se unzulässige Werbung. Also wenn man das reguliert, dann geht das schon sehr weit. Aber die andere Frage ist, und das ist eigentlich die entscheidendere, muss man sich überlegen, ob solche Formate dem Pressekodex unterworfen werden. Und zwar deshalb, weil man dann als eine Partei, in dem Fall auch die CDU, die falsch dargestellt wird in diesem Bereich, auch der Schere zwischen Arm und Reich, der Politik, weil sie dann auch das Recht zur Gegendarstellung hat. Also es geht einfach darum, dass man dann zur Sorgfalt anmahnt, aber nicht, dass man jetzt per se, wie Frau Kramp-Karrenbauer, fast schon beleidigt reagiert und versucht, da etwas zu unterbinden, nur weil man sich persönlich davon getroffen fühlt.
Rezo sagt von sich selber, ich bin kein Journalist, der macht ja auch ansonsten keine politischen Videos. Ich glaube, da ist auch vor allem das Problem, dass es eben für ihn so ein relativ ungewöhnliches Format gewesen ist und man muss dann ja natürlich einfach sagen, der Mann hat sehr, sehr viele Zuschauer bekommen. Bei 14 Millionen ist das Video jetzt. Aber er hat ja das Recht auf eine freie Meinungsäußerung, so wie es ein Journalist ja in seinem privaten Umfeld auch genauso hat.
Ja, wobei man das schon unterscheiden muss. Also es ist wohl nicht sein erstes politisches Statement. Also er sagt ja auch, ich mache mal wieder so ein Video.
Er hat sich schon sehr, als es um die Debatte um das Urheberrecht ging,
genau, eingeschaltet. Genau, und diese rechtspolitische Diskussion, also rechtspolitisch heißt, wie kann man sowas künftig regeln, die kreist tatsächlich im Moment um die Frage, ab wann ist es dann doch nach journalistischen Maßstäben zu beurteilen. Da würde ich auch sagen, also wenn jemand regelmäßig, auch vor allem mit dieser Wahnsinnsreichweite, also davon träumt ja fast jeder Journalist, ich glaube 13 Millionen Klicks inzwischen hat dieses Video, ja, dass man dann schon überlegt, dass zumindest das Presserecht insoweit gilt, dass eben die Standards und das eben nicht tendenziös oder diese Dinge oder Recht auf Gegendarstellung. Aber das ist ja nur ein Rahmen, der für Medien generell gilt, aber damit kann er natürlich immer noch seine Meinung frei kundtun.
Für Rezo und seine Zuschauerschaft würde ich allerdings behaupten, da geht es ja auch darum zu sagen, wir sind unabhängig. Wir brauchen alte andere Medien nicht. Wir können uns direkt ausdrücken, was ja andere Menschen früher nicht so direkt konnten. Da konnte man Flugblätter drucken oder eine Petition in der Nachbarschaft hin und her reichen. Aber hier wird ja im Endeffekt schon auch die Machtfrage gestellt. Wir sind unabhängig von euch. Wir brauchen euch nicht. Wir bestimmen über das Wann und über das Wie. Es ist völlig egal, ob das 2 Wochen vor einer Wahl ist oder am Tag vor einer Wahl. Und ich glaube, da haben wir doch tatsächlich ein größeres Problem mit der Frage, was eigentlich Öffentlichkeit ist.
Ja, das ganz sicher. Also jetzt zu sagen, das sind einfach nur YouTuber, die sich privat äußern, ich glaube, das erkennt die Dimension nicht. Also das, wie gesagt, die Klickzahlen haben wir gerade schon erwähnt und gerade auch für Jugendliche spielt das eine immense Rolle. Insofern deswegen mein Petitum wäre es durchaus zu überlegen, inwieweit man es dem Presserecht unterwirft, aber damit kann er natürlich immer noch auch ganz auch 2 Tage vorher, das können übrigens Zeitungsredaktionen theoretisch auch.
Ja.
Das ist in Deutschland nicht eingeschränkt. Bei Rundfunkanstalten ist es ein bisschen strenger, da müsste man überlegen. Aber ich glaube, es ist eine Diskussion, die man so führen kann. Aber bei Frau Kamm-Karrenbauer hatte man eben den Eindruck, und es wäre, glaube ich, was anderes gewesen, wenn sie gesagt hat, da finden bestimmte Desinformationen statt, dagegen müssen wir was machen. Aber bei ihr wirkte das einfach so beleidigt, dass jetzt an sich gegen die CDU geschossen wird. Und das muss man sagen, muss man als Partei aushalten.
Ich könnten ja tatsächlich, wenn sie wollten, Deutsche Zeitung eine Wahlempfehlung aussprechen. Es gab auch, glaube ich, mal die Financial Times Deutschland, die hat da mal für ein Novum gesorgt, weil als es die noch gab, haben die das mal gemacht. Also es wäre ja schon auch das Recht von Journalisten und man muss ja auch sagen, zum Beispiel in Kommentaren, ja, zu politischen Themen, wird ja jetzt vielleicht auch nicht gesagt, wählt die nicht, aber da wird ja schon offen kritisiert und gesagt, ob etwas richtig ist oder falsch aus der Sicht eines Journalisten.
Genau.
Und das ist ja völlig legitim.
Ja, sehr schön, wenn es nicht so wäre.
Richtig, aber dann muss es ja eigentlich auch, weil das für einen Journalisten gilt, muss doch eigentlich auch für eine Privatperson gelten.
Ja, also nicht per se für eine Privatperson, weil eine Privatperson ist normalerweise kein Journalist, mit anderen Worten ohne Einfluss oder ohne Masseneinfluss,
oder kein YouTuber,
wenn man so
mit
will.
Dieser,
genau, aber das ist eben die Frage, ab wann wird ein privater YouTuber, der sonst wie Wieso Klamauk-Videos letztlich macht, ab wann wird er, wie soll man sagen, Medienjournalismus oder ähnlich oder zumindest hat so eine Reichweite und macht, das ist ganz entscheidend, regelmäßig auch politische Kommentare, dass man dann schon sagen muss, naja, das hat jetzt schon doch einen journalistischen Charakter. Ergo müsste er auch aufgrund eigener Redlichkeit dann auch sagen, gut, dann halte ich mich an den Pressekodex. Aber das ist natürlich schwierige Diskussion, wo ist die Grenze? Ist das jetzt ab 2, 3 Meinungsäußerungen pro Jahr, pro Monat so? Das ist für Juristen wahnsinnig spannend.
Liane Bettnartz ist bei uns, Juristin und Publizistin. Kurze Frage-Antwort-Runde, ja oder nein? Sind Sie für eine deutsche Atombombe?
Nein.
Nein, okay. Wollen Sie ein Höchstwahlalter?
Nein.
Nein. Wer den Klimawandel leugnet, sollte der den Führerschein los sein, ja oder nein?
Nein.
Gut, okay. Sie sind keine Wählerin von Die Partei, denn das steht im Wahlprogramm der Satirepartei. Und das war ziemlich erfolgreich bei der Europawahl am Sonntag. 2,4% der Stimmen bekommen. Das ist vor allem bei den Erstwählern der dritte Platz, bei den Erstwählern 9% mehr als zum Beispiel die SPD. Wir haben am Anfang der Woche mit dem Satiriker Schlecki Silberstein gesprochen und der sagt, der kann das schon verstehen.
Satire hat sich verändert. Also Satire ist deutlich ernsthafter als sozusagen die Mainstream-Politik. Das liegt daran, dass Satire sich immer noch am meisten so dem Guten, dem Schönen und vor allen Dingen der Wahrheit verschreibt, was man bei herkömmlichen Altparteien einfach weniger sieht. Und ich weiß eben aus meiner Nähe zu der Partei und auch dadurch, dass ich den Herrn Semsrott sehr gut kenne, dass die nicht Spaß machen wollen, sondern die wollen Politik machen.
Nico Semsrott hier am Ende erwähnt, er wird ins Europaparlament einziehen, der Satiriker. Die wollen keinen Spaß machen, die nehmen das ernst. Was ist Ihr Eindruck?
Ich habe auch den Eindruck, dass da im Moment Satire und Ernst miteinander verwischt, was ich für problematisch halte. Und ehrlich gesagt, als ich jetzt gerade dieses Statement hörte, habe ich geschluckt. Da war die Rede von herkömmlichen Altparteien. Das ist AfD-Sprech. Also das ist so, natürlich kommen die aus einer ganz anderen Ecke, aber das ist auch wieder diese flagrante Verachtung letztlich gegenüber den etablierten Parteien. Das halte ich schon für ziemlich ungut.
Das kann man denen ja auch tatsächlich vorwerfen, dass Martin Sonneborn, der bisher im EU-Parlament war, den Großteil seiner Zeit damit verbracht hat, sich über die anderen lustig zu machen. Aber natürlich auch zum Beispiel sich über die Rechten lustig zu machen, über die Bürokratie in Brüssel lustig zu machen. Und da kann man da doch wieder zu dem Schluss kommen, er hat im Endeffekt als Satiriker Mittel, die ein normaler, in Anführungsstrichen, Politiker nicht hat.
Das mit Sicherheit, das ist auch an sich ja gut, wenn man bestimmte Sachen auch konterkariert. Ich bin ein großer Freund von Satire. Satire ist oft entlarvender als vieles andere, was kritisch in Anführungsstrichen hinschaut. Aber es verwischt eben. Also die Partei engagiert sich gegen das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer, an sich ein gutes Anliegen. Aber sie nimmt auch sonst dezidiert politische Positionen ein. Herr Sonneborn sagte, dass er gegen das TTIP gestimmt habe. Und,
das Freihandelsabkommen.
Das Freihandelsabkommen mit den USA, genau. Und sagte in einem Interview jüngst, dass er sich wünschen würde, dass die Leute Linker und Grüner wählen. Also da sind wir schon tatsächlich im Bereich ganz harter Politik. Und dann ist es so ein bisschen problematisch, glaube ich, auch in der Außenwirkung, weil dann für die Wähler eigentlich nicht mehr so richtig klar erkennbar ist, ist jetzt, was er sagt, Satire oder ist das ernst gemeint? Wo ist die Grenze? Er hat zeitweise, davon ist er offensichtlich jetzt abgerückt, aber das Prinzip gehabt, mal stimmt er mit Ja, bei der nächsten Abstimmung mit Nein. So, also das ist eine gewisse Verantwortungslosigkeit und gleichzeitig betont er, dass er sich für bestimmte Themen dann doch stark macht. Und ja, Satire super, gar keine Frage. Und wenn man als Satirepartei dann doch Realpolitik machen möchte, dann sollte man zumindest dann vielleicht auch sehr klar auch den Leuten klar machen, was ist jetzt real und was sozusagen, wo machen wir uns über andere lustig.
Es wird dann hier immer das Beispiel von John Gnarr hochgehalten. Das ist ein Satiriker aus Island, der dann Bürgermeister von Reykjavik geworden ist und selbst die Welt, eine schon ziemlich konservative deutsche Tageszeitung, hat geschrieben, der hat da einen guten Job gemacht. Also es ist ja schon möglich, dass man dahin wechselt.
Richtig, aber in dem Moment, als er sein Amt innehatte, hat er keine Satire mehr gemacht.
Ja. Ja.
Und das ist im Moment das Problem, was ich bei der Partei sehe. Also wenn man diese Doppelgleisigkeit fährt, dann glaube ich, muss man es stärker kenntlich machen, weil das sozusagen als Kompliment auch an die Partei, diese Satire ist ja durchaus sehr intelligent. Also man merkt es auch nicht immer unbedingt sofort.
Nur wenn man es kenntlich macht, ist ja dann der Witz höchstwahrscheinlich schon wieder verloren gegangen.
Ja gut, das stimmt auch, aber dann ist es erst recht problematisch, wenn man im Grunde jetzt beide Konzepte miteinander vermengt.
Wie albern darf denn Politik sein?
Also in harten Sachfragen sollte sie nicht albern sein, aber dass man natürlich auch in der Art und Weise, bestimmte Dinge zu adressieren, kann Humor auch oft auch gut sein, weil man damit auch die Leute und die Bevölkerung mitnimmt und versucht, und was ja auch immer gut ist, wenn man auch mal über sich selber lachen kann.
Da sind wir vielleicht auch wieder bei der Rezo-Debatte, weil das fällt anscheinend ja zumindest der CDU und auch der SPD, die hat ja versucht zu reagieren, schon auch schwer, da sich mal ein bisschen sozusagen vom Thron der Ernsthaftigkeit runterzukommen.
Ja, genau. Und das ist natürlich in der Außenwirkung fatal. Also im Endeffekt, es gibt ja inhaltlich genug an diesem Video zu kritisieren. Aber man könnte auch mal sagen, okay, wir werden hier gerade hart angegriffen, jetzt überlegen wir uns was und wir reagieren nicht beleidigt und reagieren gar nicht. Und das war eben das Fatale. Einerseits dieses Eingeschnapptsein, aber auch die wirklich Unfähigkeit und Hilflosigkeit, da irgendwie so ein bisschen lässig, es geht ja um Jugendliche, zu reagieren.
Frau Bettnerz, heute ab 14 Uhr findet in Berlin die jährliche Al-Quds-Demonstration statt. Der Al-Quds-Marsch, das Motto ist offiziell für einen gerechten Frieden in Palästina. Der Al-Quds-Tag ist vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ins Leben gerufen worden vor 40 Jahren. Und es geht um die israelische Besatzung der Palästinensergebiete. Allerdings, man hört dort jedes Mal auch Aufrufe zu Gewalt. Man hört Parolen wie Kindermörder Israel. Es werden israelische Fahnen verbrannt. Es wird heute auch Gegendemonstrationen geben. Und die Gegendemonstranten sagen, das ist eigentlich von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Was denken Sie?
Also ich halte es für hochproblematisch, dass es das gibt in Zeiten, in denen es für Juden in Deutschland leider wieder ungemütlicher wird. Der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus sagt ja, es gibt bestimmte Gegenden in Deutschland, da empfiehlt er nicht, die Kippa zu tragen. Der muslimische Antisemitismus ist ein Teil davon. Es gibt auch Linken und Rechten. Und das alljährlich in Berlin zu sehen, ist in einem Land, in dem die Shoah passiert ist, unfassbar. Die Frage ist allerdings, was kann man rechtlich dagegen machen? Also in diesem Jahr gibt es Auflagen, es dürfen keine Flaggen verbrannt, also keine Israel-Flaggen verbrannt werden, was eigentlich schon absurd ist, dass man das überhaupt anordnen muss, weil aus Angst, dass sowas passieren könnte. Das derzeitige Versammlungsrecht gibt es nicht her, das in Gänze zu verbieten, sondern man kann eben die Beispiele, die Sie genannt haben, muss man halt genau gucken, ist das jetzt Volksverhetzung oder ist das Beleidigung oder solche Dinge. Da kann man dann praktisch einzelne Taten innerhalb dieser Demo verbieten. Aber in Gänze im Moment ist das so tatsächlich leider nicht möglich.
Auch wenn man davon ausgeht, dass das Hetze ist.
Ja, Hetze ist kein juristischer Begriff. Hm. Also es müsste Volksverhetzung sein oder es muss eben konkret Beleidigung oder auch Verleumdung sein. Und diese Leute sind dann zum Teil ja schon geschickt. Also dass die Anführer dieser Demos sind dann in ihrer Wortwahl, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Also es wird offensichtlich nicht offen zur Vernichtung Israels aufgerufen. Also die wissen schon genau, wie sie dann auch ihre Sprüche kodieren, sodass es nicht strafbar ist, genau. Da sind ja so im Endeffekt Radikale sehr oft sehr geschickt mit. Das macht es schwierig. Insofern ist es, aber es ist wichtig, dass es Gegendemos gibt. Es ist auch wichtig, dass es so breit in den Demos, in den Medien thematisiert wird, weil das eine ja wirklich besorgniserregende Entwicklung ist, auch dass sich das so hält und alljährlich auch in dieser Form stattfindet.
Was man dazu sagen muss, zu dem breiten Bündnis, was zu Gegendemonstrationen aufgerufen hat, da sind auch iranische Exilorganisationen mit drin, da ist die kurdische Gemeinde Deutschlands mit drin, da ist der Zentralrat der Jesiden drin, liberale Muslime. Und trotzdem ist das natürlich ein großes Problem, dass hier offen antisemitisch gehetzt werden kann. Ich benutze jetzt einfach mal das Wort Hetze. Heute Morgen bei uns im Programm war Ulrike Becker, eine Frau, die sich schon seit langem gegen den Al-Quds-Marsch engagiert. Und das hier ist ihre Idee.
Ich könnte mir vorstellen, dass durchaus Antisemitismus auch im Strafrecht stärker verankert werden könnte und vielleicht sogar einen eigenen Straftatbestand darstellen müsste. Die Strafverfolgung beim Thema Antisemitismus ist bisher vor allem darauf ausgerichtet, gegen die Leugnung des Holocaust vorzugehen. Und ich denke, dass der Gesetzgeber dringend ein umfassenderes Verständnis von Antisemitismus auch im Strafrecht verankert werden muss, was sich vielleicht in Richtung im Kontext des Verbotes der nationalsozialistischen Wiederbetätigung fassen ließe.
Was würden Verbote bringen, beziehungsweise was würde eine Verschärfung bringen?
Also ich verstehe das Anliegen und menschlich ist mir das ganz nah und wie gesagt, ich finde das auch ganz grauenvoll und würde mir wünschen, dass es diesen offenen Antisemitismus, aber auch verdeckten Antisemitismus gar nicht gibt. Ich fürchte nur, dass man das juristisch nicht fassen kann. Also wie will man Antisemitismus wirklich definieren? Denn wie ich schon sagte, die Leute kodieren das und wenn man jetzt mal aus dieser islamistischen Szene rausgeht oder sich in rechten Ideenwelten umschaut, so Dinge wie Chiffren wie Rothschild oder das Ostküstenkapital und so, das geht auch alles, das sind auch im Grunde die chiffrierte Begriffe letztlich, da geht es dann auch um sozusagen die jüdische Weltverschwörung. Wie will man das wirklich fassen? Also dann hätte man einen allgemeinen Straftatbestand, der dann wieder interpretiert werden muss, dann sind die Gerichte vielleicht zurückhaltend damit. Also ich fürchte, es wird in der Praxis nicht funktionieren, dann das ganze Feld, was manche auch als sekundären Antisemitismus bezeichnen, Geschichtsrevisionismus, all diese Dinge, die nicht direkt Holocaustleugnung sind, aber dieses ganze Gerede von Schuldkult oder auch die Schuldfrage des Zweiten Weltkriegs anders zu stellen. Also es ist ein sehr weites Feld und ich fürchte persönlich, dass man das nicht einfach so in einen Straftatbestand wirklich fassen kann.
Was bringt dann etwas?
Öffentlichkeit. Also wirklich dagegen mobil machen, zeigen, das ist etwas, was wir hier in Deutschland nicht wollen. Das ist eine radikale Minderheit, die den gesellschaftlichen Grundkonsens in Deutschland hier in Frage stellt. Und Flagge zeigen, Gesicht zeigen, so wie man das auch bei anderen Formen auch des Antisemitismus dringend machen muss. Ich glaube, das ist auch das, was Leute letztlich erreicht. Also versuchen im Grunde dafür zu sorgen, dass das immer klar ist, das ist eine radikale Minderheit und wir hier auch in Berlin als Bevölkerung, wir dulden das nicht und wir machen dagegen auch wirklich mobil.
Heute ab 14 Uhr findet in Berlin die jährliche Al-Quds-Demonstration statt, der Al-Quds-Marsch. Das Motto ist offiziell für einen gerechten Frieden in Palästina. Der Al-Quds-Tag ist vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ins Leben gerufen worden vor 40 Jahren und es geht um die israelische Besatzung der Palästinensergebiete. Allerdings, man hört dort jedes Mal auch Aufrufe zu Gewalt. Man hört Parolen wie Kindermörder Israel, es werden israelische Fahnen verbrannt. Es wird heute auch Gegendemonstrationen geben. Und die Gegendemonstranten sagen, das ist eigentlich von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Was denken Sie?
Also ich halte es für hochproblematisch, dass es das gibt in Zeiten, in denen es für Juden in Deutschland leider wieder ungemütlicher wird. Der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus sagt ja, es gibt bestimmte Gegenden in Deutschland, da empfiehlt er nicht, die Kippa zu tragen. Der muslimische Antisemitismus ist ein Teil davon. Es gibt auch Linken und Rechten. Und das alljährlich in Berlin zu sehen, ist in einem Land, in dem die Shoah passiert ist, unfassbar. Die Frage ist allerdings, was kann man rechtlich dagegen machen? Also in diesem Jahr gibt es Auflagen, es dürfen keine Flaggen verbrannt, also keine Israel-Flaggen verbrannt werden, was eigentlich schon absurd ist, dass man das überhaupt anordnen muss, weil aus Angst, dass sowas passieren könnte. Das derzeitige Versammlungsrecht gibt es nicht her, das in Gänze zu verbieten, sondern man kann eben die Beispiele, die Sie genannt haben, muss man halt genau gucken, ist das jetzt Volksverhetzung oder ist das Beleidigung oder solche Dinge. Da kann man dann praktisch einzelne Taten innerhalb dieser Demo verbieten. Aber in Gänze im Moment ist das so tatsächlich leider nicht möglich.
Auch wenn man davon ausgeht, dass das Hetze ist.
Ja, Hetze ist kein juristischer Begriff. Also es müsste Volksverhetzung sein oder es muss eben konkret Beleidigung oder auch Verleumdung sein. Und diese Leute sind dann zum Teil ja schon geschickt. Also dass die Anführer dieser Demos sind dann in ihrer Wortwahl, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Also es wird offensichtlich nicht offen zur Vernichtung Israels aufgerufen. Also die wissen schon genau, wie sie dann auch ihre Sprüche kodieren, sodass es nicht strafbar ist, genau. Da sind ja so im Endeffekt Radikale sehr oft sehr geschickt mit. Das macht es schwierig. Insofern ist es, aber es ist wichtig, dass es Gegendemos gibt. Es ist auch wichtig, dass es so breit in den Demos, in den Medien thematisiert wird, weil das eine ja wirklich besorgniserregende Entwicklung ist, auch dass sich das so hält und alljährlich auch in dieser Form stattfindet.
Was man dazu sagen muss, zu dem breiten Bündnis, was zu Gegendemonstrationen aufgerufen hat, da sind auch iranische Exilorganisationen mit drin, da ist die kurdische Gemeinde Deutschlands mit drin, da ist der Zentralrat der Jesiden drin, liberale Muslime. Und trotzdem ist das natürlich ein großes Problem, dass hier offen antisemitisch gehetzt werden kann. Ich benutze jetzt einfach mal das Wort Hetze. Heute Morgen bei uns im Programm war Ulrike Becker, eine Frau, die sich schon seit langem gegen den Al-Quds-Marsch engagiert. Und das hier ist ihre Idee.
Ich könnte mir vorstellen, dass durchaus Antisemitismus auch im Strafrecht stärker verankert werden könnte und vielleicht sogar einen eigenen Straftatbestand darstellen müsste. Die Strafverfolgung beim Thema Antisemitismus ist bisher vor allem darauf ausgerichtet, gegen die Leugnung des Holocaust vorzugehen. Und ich denke, dass der Gesetzgeber dringend ein umfassenderes Verständnis von Antisemitismus auch im Strafrecht verankert werden muss, was sich vielleicht in Richtung im Kontext des Verbotes der nationalsozialistischen Wiederbetätigung fassen ließe.
Was würden Verbote bringen, beziehungsweise was würde eine Verschärfung bringen?
Also ich verstehe das Anliegen und menschlich ist mir das ganz nah und wie gesagt, ich finde das auch ganz grauenvoll und würde mir wünschen, dass es diesen offenen Antisemitismus, aber auch verdeckten Antisemitismus gar nicht gibt. Ich fürchte nur, dass man das juristisch nicht fassen kann. Also wie will man Antisemitismus wirklich definieren? Denn wie ich schon sagte, die Leute kodieren das und wenn man jetzt mal aus dieser islamistischen Szene rausgeht oder sich in rechten Ideenwelten umschaut, so Dinge wie Chiffren wie Rothschild oder das Ostküstenkapital und so, das geht auch alles, das sind auch im Grunde die chiffrierte Begriffe letztlich, da geht es dann auch um sozusagen die jüdische Weltverschwörung. Wie will man das wirklich fassen? Also dann hätte man einen allgemeinen Straftatbestand, der dann wieder interpretiert werden muss, dann sind die Gerichte vielleicht zurückhaltend damit. Also ich fürchte, es wird in der Praxis nicht funktionieren. Dann das ganze Feld, was manche auch als sekundären Antisemitismus bezeichnen, Geschichtsrevisionismus, all diese Dinge, die nicht direkt Holocaustleugnung sind, aber dieses ganze Gerede von Schuldkult oder auch die Schuldfrage des Zweiten Weltkriegs anders zu stellen. Also es ist ein sehr weites Feld und ich fürchte persönlich, dass man das nicht einfach so in einen Straftatbestand wirklich fassen kann.
Was bringt dann etwas?
Öffentlichkeit. Also wirklich dagegen mobil machen, zeigen, das ist etwas, was wir hier in Deutschland nicht wollen. Das ist eine radikale Minderheit, die den gesellschaftlichen Grundkonsens in Deutschland hier in Frage stellt. Und Flagge zeigen, Gesicht zeigen, so wie man das auch bei anderen Formen auch des Antisemitismus dringend machen muss. Ich glaube, das ist auch das, was Leute letztlich erreicht. Also versuchen im Grunde dafür zu sorgen, dass das immer klar ist, das ist eine radikale Minderheit und wir hier auch in Berlin als Bevölkerung, wir dulden das nicht und wir machen dagegen auch wirklich mobil.
Wir müssen tatsächlich auch nochmal auf kontroverses Statement aus dieser Woche zurückschauen, weil es auch viel sagt über unseren Begriff von Meinungsvielfalt und über den Umgang miteinander, den Umgang mit abweichenden Meinungen. Und zwar ist das Sergei Lochthofen, das ist der frühere Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Zeitung, der Thüringer Allgemein. Und er hat reagiert auf die Kommunalwahlen am Wochenende, wo unter anderem natürlich in der Stadt Gera die AfD große Gewinne verzeichnen konnte. Das ist die Reaktion von Sergei Lochthofen.
Ich kann nur sagen, jedem jungen Menschen gehen Sie aus Gera weg. Was wollen Sie in einer Stadt, die so regiert wird und die sich so weiterentwickelt? Das ist eine Loserstadt. Und diese Entscheidung jetzt bei diesen Wahlen, bei den Kommunalwahlen, wird diesen Prozess verstärken. Denn es gibt ja kein konkretes Projekt. Ich sage jetzt mal, die Altersarmut wird für den Osten ein ganz großes Thema werden. Die SPD setzt sich die ganze Zeit für die Grundrente ein, die für den Osten viel wichtiger ist. Und für die wirklich auch die Verlierer unter denen in Gera. Nur die danken das nicht, sondern sagen, ich möchte einen stärkeren Nationalstaat, der wird mir helfen. Nein, der wird Ihnen nicht helfen.
Der Publizist Sergei Lochthofen. Frau Bettnertz, Sie waren im Rahmen einer Lesereise vor gut 2 Monaten auch in Gera. Was ist Ihr Eindruck? Eine Stadt der Loser?
Nein, in keinster Weise. Also was Herr Lochthofen da gesagt hat, wirkt unfassbar arrogant. Auch das, es wirkt so ein bisschen beleidigt im Endeffekt, dass die Leute nicht erkennen, wie sie reihenweise, es ist ja tatsächlich auch so, auf die AfD reinfallen. Es wundert einen so ein bisschen bei jemandem, der 20 Jahre Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen war. Und es blendet völlig aus, dass 70% in Gera nicht die AfD gewählt haben. So. Und es ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich dort engagieren. Ich kenne viele Leute, die sich gegen rechts engagieren. Ich habe selbst im evangelischen Gemeindehaus in Gera mein Buch über rechte Christen, also Christen mit Rechtsreihe, vorgestellt. Danach auch waren natürlich auch ein paar rechtslastige Leute im Publikum, habe danach mit denen gesprochen. So, und wichtig ist doch, dass man die Zivilgesellschaft im Osten stärkt in diesen Städten. Und zu Ende gedacht, was soll das denn heißen? Ich meine, es gibt x Städte, da hat die AfD vielleicht nicht 30, aber 25 und mehr Prozent. Sollen die jetzt alle verweisen und alle ziehen da weg? Also es ist schon eine gleichermaßen lebensfremde wie überhebliche Äußerung. Und es gilt ja da, muss ja darum gehen, dass man die Kräfte vor Ort ermutigt, die sich gegen diesen Rechtsruck stemmen.
Auf der anderen Seite ist vielleicht jemand wie Herr Lochthofen, der jetzt seit mehreren Jahrzehnten dort lebt und arbeitet, vielleicht geht dem einfach irgendwann die Luft aus mit diesen Diskussionen. Weil das, was Sie gerade beschreiben, was Sie auf Ihrer Lesereise tun und machen, damit müssen sich ja viele Menschen im Osten tagtäglich auseinandersetzen mit diesen Diskussionen.
Ja gut, aber dann muss man doch mal sehen, welche Funktion jemand hat. Also jemand mit der Bekanntheit und auch dieser Vita hat auch eine gewisse Verantwortung. Also kann er von mir aus privat genervt von der Entwicklung da sein. Aber aber er muss doch schon auch weiterdenken. Und man sieht es in den Reaktionen ja auch. Der Oberbürgermeister von Gera, Herr von Arp, hat ein Statement auf Facebook abgelassen, dass seine Stadt eben keineswegs eine Loserstadt ist. Das kommt ja noch hinzu. Also wenn Herr Lochthofen jetzt einfach nur sich empört hätte über die Entwicklung da, das verstehe ich ja. Ich finde es ja auch schockierend. Aber zu sagen, das ist eine Loserstadt, also jeder, der da lebt, ist irgendwie ein Loser. Das kann ich jetzt aus meinem Erlebnis da nicht bestätigen. Man muss schon sagen, die AfD ist da sehr präsent, gar keine Frage. Aber man muss sich dann überlegen, wie geht man damit um? Und Gera ist, wie gesagt, nur ein Beispiel für ganz viele Städte im Osten. In Görlitz und Sachsen wird jetzt ja wahrscheinlich sogar jemand aus der AfD Bürgermeister. Sollen da jetzt auch alle Nicht-AfD-Wähler wegziehen?
Ja, was bringt das, muss man dann natürlich fragen. Gar nicht. Wie aber die Diskussion gestalten? Sie haben gerade schon erste Eindrücke da von Ihrer Lesereise vermittelt. Sie werden ja auch oft angegriffen für das, was Sie schreiben, aber nicht nur von rechts, sondern auch von links. Das muss doch auch für Sie irgendwann ermüdend sein, ständig dieselben Diskussionen zu führen.
Ja, es ist ermüdend, wobei mich diese Angriffe von links in gewisser Weise mehr treffen. Und zwar deshalb, weil ich schon seit Jahren auch den Kopf hinhalte, wenn man so will, und auch diverse Einschüchterungsversuche von Rechten hatte. Und wenn dann Linke selbstgerecht sich wahnsinnig aufregen und Shitstorms starten, sobald ich was sage, was irgendwie konservativ ist, dann das finde ich schon irgendwie sehr erstaunlich. Aber das ist in dem Sinne ja nicht mein Hauptfeld. Und bei den Rechten, ja, es ist ermüdend. Aber auf der anderen Seite glaube ich, muss man es machen. Und ich möchte auch Leute ermutigen, die das machen. Und im Endeffekt ist es so bitter, es ist mühevolle Kleinarbeit. Im Grunde muss jeder in seinem Umfeld, seiner Familie, Freundeskreis versuchen, wenn Menschen nach rechts driften, mit ihnen zu sprechen, diese Feindbilder versuchen aufzubrechen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe mehrere AfD-Aussteiger begleitet, also ich weiß, wovon ich spreche. Aber es gibt nicht die Lösung gegen den Rechtsruck. Und irgendwelche Reden oder so werden daran auch nicht viel ändern. Also man kann im Grunde nur die Zivilgesellschaften, das versuche ich zu machen, vor Ort stärken und ermutigen und dass die sich dann auch da ganz konkret drum kümmern und das machen die Leute ja auch.
Ist das dann auch wieder so eine Diskussion, eine neue Öffentlichkeit im Sinne von die Einzelgespräche, die man dann ständig und immer und überall führen muss, weil sie führen die Gespräche ja nicht nur, wenn sie auf Lesereise sind, sondern sie werden ja davon auch 24 Stunden am Tag bombardiert über ihre Kanäle in den sozialen Medien zum Beispiel.
Ja, aber man kann, glaube ich, schon Dinge anstoßen und ich hatte das zum Beispiel in Gera ganz konkret, da sprach mich jemand nach meinem Vortrag an und sagte, er hätte eigentlich was ganz anderes erwartet, eher so links, ne, was ich ja nicht bin, aber das denken manche in dieser Szene und das sei doch sehr differenziert gewesen und das habe ihn zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und wenn ich das erreiche, dann bin ich sehr happy.
Frau Bettnerz, wir haben über die Al-Quds-Demonstration, über den Al-Quds-Marsch gesprochen. Antisemitisch kann man, glaube ich, so festhalten, organisiert oder dahinter steckt eine Idee, die der ehemalige iranische Ayatollah ausgerufen hat vor 40 Jahren. Sie gehen hin. Warum? Sie gehen auf die Gegendemo.
Ist vielleicht noch wichtig. Ich gucke mir das als Journalistin an, weil ich mir alle Sachen, mit denen ich mich beschäftige und über die ich berichte, auch versuche immer anzuschauen, um einen persönlichen Eindruck davon zu gewinnen. Ich fürchte, das wird ein ziemlich gruseliger Nachmittag. Aber ich möchte es auch, ich habe es in Videos natürlich schon gesehen, aber ich möchte es auch tatsächlich selber mal sehen, auch wenn es ja sehr schlimm werden wird.
Sie sind also jetzt nach unserer Sendung noch beschäftigt, auch in Ihrer Funktion als Journalistin. Sie sind seit heute Morgen, 7.02 Uhr, aktiv mit uns zu kommunizieren. Habe ich eingangs erwähnt, wann machen Sie Pause?
Morgen habe ich tatsächlich ein bisschen frei.
Gut, wunderbar. Dann morgen ein schönes Wochenende und bis hierhin erstmal vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich.